ARD.
Wir kennen sie alle vom Wocheneinkauf. Rote Schildchen mit Rabatten und in den Apps, die inzwischen, glaube ich, wirklich jede Supermarktkette hat, können wir Punkte oder Coupons scannen. Glaubt man den Rewes, Edekas, Lidls, Aldis und Co., war Einkaufen noch nie so einfach und so günstig. Gleichzeitig haben immer noch viele Leute das Gefühl, dass der Warenkorb immer und immer teurer wird. Was stimmt denn nun? Das wollen wir uns hier heute anschauen. Isabel Lerch aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich, Astrid Kühn. Und damit hi und hallo zu einer neuen Folge 10 Minuten Wirtschaft. Jeden Werktag frisch und überall da, wo ihr Podcasts hört, aber garantiert werbefrei, nur in der ARD Audiothek. Hallo Isabel.
Hallo Astrid.
Du lass uns doch zunächst mal auf die Zahlen schauen. Die durchschnittlichen Lebensmittelpreise, die sinken ja seit einigen Monaten wieder, aber davon bekommen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher so gefühlt relativ wenig mit oder wir denken, dass es sogar teurer geworden ist. Warum ist das so?
Naja, das hat mehrere Gründe, aber vor allem hat das mit statistischen Effekten zu tun. Also einerseits ist es ja so, dass die Rate, mit der Lebensmittel teurer werden, die hat sich etwas abgeschwächt. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber das heißt, ganz konkret, ne, der Preis steigt einfach langsamer. Das heißt aber nicht, dass die Preise fallen.
Ja, genau, wie insgesamt mit der Inflation. Ne? Also, dass die Rate zurückgeht, das heißt jetzt nicht, dass die Preise fallen. Es heißt nur, dass sie langsamer steigen. Das wird häufig anders angenommen und deswegen betonen wir das immer so.
Genau so ist es. Und ja, bei den Lebensmitteln, da muss man einfach sagen, die sind insgesamt teurer als noch vor einigen Jahren, als noch vor der Pandemie beispielsweise. Ja, das ist das eine. Das ist tatsächlich so. Das andere ist der Gesamtverbraucherpreisindex. Der wird ja immer gemessen und das ist der Durchschnittspreis über alle Produktgruppen hinweg. Aber je nachdem, was ich einkaufe, kommen mir vielleicht nur die teuren Dinge irgendwie unter und landen bei mir auf der Einkaufsliste, dann kommt mir das natürlich alles sehr viel teurer vor. Also wenn ich jetzt bestimmte Luxusprodukte hier und da mal kaufe, einen besonderen Käse oder ein besonderes Stück Fleisch und dann fällt das vielleicht erstmal gar nicht so insgesamt irgendwie auf im Warenkorb, aber dann ist es doch teurer, weil diese einzelnen Produkte insgesamt zu einer höheren Rechnung beitragen. Also das sind alles ein paar Gründe und dann spielt dann natürlich auch noch eine Rolle, dass die Unternehmen auch manchmal mit einer sogenannten Shrinkflation arbeiten. Das heißt, die Packung bleibt ja gleich groß, aber der Inhalt wird dann leicht verringert und auch damit kommt dann die Preiserhöhung so ein bisschen durch die Hintertür.
Ja, das ist so richtig frech, ne? Zum Beispiel wurde jetzt die, wie ich finde, schon immer geltende und ehrenhafte Grenze von 100 Gramm pro Packung Schokolade unterschritten.
Ja,
die Packung von dieser lila Marke, ne?
Ja,
du weißt, welche ich meine.
Schon.
Die sehen genauso aus wie früher, es sind aber jetzt nur noch 90 Gramm drin. Und dieser Hersteller, Mondelez, der hat dafür auch den Schmähpreis Goldener Windbeutel bekommen. Wie ich finde, zu Recht.
Ja, also ich finde auch, an Schokolade zu sparen und diese wirklich, finde ich, Schallmauer 100 Gramm zu unterschreiten, das ist nicht ehrenhaft.
Das geht gar nicht.
Nee.
Ne? So, was ich mich aber manchmal auch frage, Isa, Fleisch und Fisch, ne, das ist ja für viele zu so einem Alltagsprodukt geworden, obwohl es ja früher durchaus normal war, Fleisch und Fisch nur selten zu essen, weil das eben aufwendig in der Herstellung ist und deswegen ja auch den Preis vielleicht zu Recht hat. Nun hört man aber oft, das ist alles so teuer geworden. Sind wir da vielleicht auch ein bisschen verwöhnt gewesen in den letzten Jahren?
Ja, also ich würde schon sagen, dass man das durchaus so sagen kann. Also Fleisch und Fisch waren ja in den letzten Jahren wirklich vergleichsweise sehr günstig. Das hat auch mehrere Gründe. Die Produktionsmethoden sind effizienter geworden, Tiere werden im großen Stil gezüchtet und der Transport ist logistisch besser. Das macht es insgesamt ja günstiger. Aber jetzt ist es eben so, dass da auch neue Kosten auf die Hersteller zukommen. Also Stichwort Energiekosten, Futtermittel, Transport, all das ist insgesamt teurer geworden. Und auch die Standards sind einfach gewachsen. Also das bedeutet eben auch, da wird dann mehr Wert gelegt auf zum Beispiel Futter ohne Antibiotika, Bioprodukte. Und das alles kostet eben auch Geld. Und dann kommt noch die Globalisierung dazu, die spielt auch eine Rolle. Denn inzwischen gibt es ja auch eine wachsende Mittelschicht in China, in Indien. Und die haben eben auch eine wachsende Nachfrage nach Fleisch. Und auch das treibt den Preis global gesehen nach oben. Also ja, ich würde sagen, dass wir bislang und einfach sehr an sehr niedrige Preise gewöhnt waren, auch wenn man mal ins europäische Ausland guckt, zu unseren Nachbarn. Da liegen wir so im Mittelfeld. Also wir zahlen schon auch für Fisch und Fleisch weniger als unsere europäischen Nachbarn und sind einfach an diese niedrigen Preise gewöhnt. Noch. Mhm. Das wird sich sicherlich ändern, dieses Verhältnis auch zum Preis und zum Essen.
Ja, das ist ja auch immer ein Thema für Landwirte. Ne? Mhm. Wo kommt das Geld her? Wie viel geht wirklich in die Produktion? Und wie viel Geld, ja, versickert so ein bisschen im Laufe der Kette? Denn die Preise, die fallen natürlich natürlich nicht vom Himmel, sondern die müssen festgelegt werden. Ja. Und die Händler wollen auch Geld verdienen. Nun haben wir in Deutschland 4 große Lebensmittelkonzerne, Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl. Mhm. Wie sehr nutzen die ihre Marktmacht aus? Das hört man ja immer wieder.
Ja, das hört man immer wieder. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Man muss natürlich sagen, dass Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl wirklich auch einen großen Teil abdecken. Also wir sprechen hier von 85-90% des deutschen Lebensmittelmarktes.
Das ist schon doll.
Ja, und das bringt natürlich eine Menge Macht mit sich. Trotzdem sagt das Bundeskartellamt, also der oberste Wettbewerbshüter in Deutschland, es gebe da keine bedenklichen Tendenzen. Da wird von sogenannten Strukturvorteilen gesprochen. Das bedeutet, naja, die Ketten können natürlich schon bei den Lieferanten, bei den Erzeugern bestimmte Preise raushandeln. Also da haben die Ketten eine große Macht, denn klar ist, wer nicht im Sortiment dieser Supermärkte vorkommt, der existiert ja praktisch gar nicht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Verhandlungen bei den Verträgen, bei den Preisen und bei den Lieferketten.
Jetzt hast du noch einen O-Ton rausgesucht von Philipp Hennecke vom Bundesverband des Lebensmittelhandels. Den fand ich ganz interessant. Der sagt nämlich, dass es einzelne Supermärkte gibt, die die gleichen Produkte aber zu verschiedenen Preisen anbieten.
Wenn wir auf dem Land sind, in einkommensschwächeren Strukturen, beispielsweise in Ostdeutschland, da sind die Lebensmittelpreise dann geringer. Wenn man in Harvestehude oder in Eimsbüttel ist, ist die Kaufkraft größer. Der Händler hat aber auch höhere Kosten und dann entsteht dann durch Angebot und Nachfrage ein anderer Preis.
Er sagt ja damit, dass es regionale Unterschiede bei Supermarktpreisen gibt. Und das ist ehrlicherweise was ich so noch nicht so auf dem Schirm hatte. Was sagst du, stimmt das?
Ja, also da gibt es schon durchaus Unterschiede. Also wenn man jetzt mal guckt, ne, bei Edeka oder Rewe zum Beispiel, da gibt es ja etwas mehr unternehmerischen Spielraum. Also da werden Preisempfehlungen zwar zentral vorgegeben, aber selbstständige Kaufleute können dann eben auch davon abweichen und können eben ja im lokalen Laden oder eben regional dann auch andere Preise machen.
Ach so, warte, sind das dann die Läden, wo dann immer der Name des Eigentümers noch dabei steht? Also so Edeka, Schlüter, Müller oder sowas?
Genau. Also sind eben diese sozusagen Filialen, die dann geführt werden. Da gibt es ein bisschen Spielraum, wie gesagt, aber bei den Discountern, also bei Lidl, Aldi, Penny und Netto, da sind die Preise praktisch vollständig zentral festgelegt. Also da dürfen jetzt einzelne Filialen nicht ausscheren und ja, in der Regel dürfen die keinen eigenen Preis setzen.
Okay, da ist dann nichts drin, ob in Hamburg-Hamm oder in Hamburg-Harvesterhude. Interessant. Aber wir als einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher im Supermarkt können natürlich auch was tun. Was sind denn so die herkömmlichen Tipps, die du jetzt recherchiert hast beim Sparen im Supermarkt, beim Wocheneinkauf?
Ja, also hat man bestimmt schon ab und zu mal gehört. Ich fasse es mal zusammen. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass man sich einfach eine Einkaufsliste schreibt. Ja, das klingt so einfach. Aber dass man wirklich guckt, was brauche ich? Also was ist mein Bedarf? Was brauche ich eben wirklich? Und dass man versucht, diese spontanen Einkäufe zu vermeiden, denn die führen dann eben oft doch zu, ja, wirklich auch größeren Kosten, wenn man, sage ich mal, so impulsiv
kauft.
Aber
wenn einen doch was anlächelt?
Dann sollte man natürlich auch zugreifen, ja, also das ist natürlich auch...
manchmal erlaubt vielleicht.
Natürlich, auf jeden Fall, das ist ja auch ganz nicht dogmatisch zu sehen, aber wenn man gezielt und geplant und strategisch einkauft, dann kann man doch sparen. Dann sollte man natürlich immer die Preise vergleichen, ne? Also gucken, wie viel kostet das eine Produkt, wie viel das andere und zwar nicht pro Packung, sondern eben wirklich darauf achten, ne, pro 100 Gramm oder pro Kilo oder pro Liter.
Ah ja, was da immer so rechts unten auf dem
Richtig,
Preisschild
da muss man, da braucht man gute Augen, das ist teilweise ein bisschen kleingedruckt. Ja, aber wenn man da näher hinschaut, dann ist das sehr, sehr hilfreich, weil das eben tatsächlich das natürlich vergleicht, eben pro 100 Gramm zum Beispiel. Und dann sollte man natürlich auch noch Angebote nutzen, gucken, ob es vielleicht mal spontan Aktionen gibt, Rabatte gibt. Also gerade für Produkte, die man wirklich regelmäßig braucht, eben schauen, ist das mal im Angebot. Es gibt zum Teil ja auch so Rabattcoupons im Netz, die kann man nutzen und grundsätzlich hilft es natürlich auch, wenn man auf die Eigenmarke setzt, weil die Eigenmarken von diesen Supermarktketten, die sind natürlich in der Regel auch günstiger als die teuren Markenprodukte.
So, ich muss jetzt los, Isa, einkaufen. Dank dir für die ganzen Infos.
Ja, sehr gerne. Viel Spaß beim Einkaufen.
Wie macht ihr das? Seid ihr richtige Sparfüchse und immer ausgerüstet mit Prospektheft, Coupon und App? Oder seid ihr eher Team? Och, das nehme ich doch jetzt schnell nochmal mit. Schreibt uns das doch gern mal an wirtschaft@ndr.de. Wie viel man mit diesen Supermarkt-Apps, die ja teilweise wirklich sehr offensiv beworben werden, wirklich spart, das haben wir uns übrigens auch schon mal in der Folge angeschaut, packe ich euch nochmal in die Shownotes. Und damit bin ich raus für heute. Mein Name ist Astrid Kühn, macht's gut und lasst euch nicht ärgern.